Auch wenn das manche Menschen unglaublicherweise nicht wissen, das Hai muss zuerst durch die Kur, dass er heimisch rauskommt. Das und mehr bespreche ich mit Magdalena Esterhammer. Sie ist besser bekannt als Leni vom Bichlhof und sie gibt uns Insights und einen Blick auf ihr Bayerinnen-Dasein. Mein Name ist Maria Fanninger und ich freue mich voll, dass du heute wieder mit dabei bist. Und bevor es jetzt losgeht, nur ein Hinweis. Wir stellen euch kostenlose Lehrmaterialien rund ums Wissen zum Essen zur Verfügung. Und ein Tipp noch für Pädagoginnen und Pädagogen. Wir haben auch jeden August eine Sommerakademie, wo ihr Fort- und Weiterbildung mit uns machen könnt. Voll interessante Inhalte rund ums Wissen zum Essen. Alle Infos dazu und den Link zur Anmeldung findet ihr in der Beschreibung. Und gleich nach dem Intro geht's los.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen, liebe Leni. Ich freue mich voll, dass du da bist. Leni vom Bichlhof, man kennt dich aus dem Internet natürlich. Du bist Farmfluencerin. Du bist Bayerin, die herzeigt, was sie macht. Aber nicht nur Bayerin, du bist ganz viel mehr. Nämlich auch Lebensmitteltechnologin. Du bist Mama, du bist Seminarbayerin. Was kannst du noch alles, sag einmal? Eine eierlegende Wollmilchsau.
Nein, das fast nicht. Also irgendwo muss man dann auch eingestehen, der Tag hat 24 Stunden und irgendwann schläft man. Also das muss man sich schon langsam eingestehen. Und dann konzentriert man sich halt auf das, was wirklich wichtig ist. Immer Kinder, Kühe und dann der Rest.
Aha, also...
Die Reihenfolge ist dann immer so. Zuerst die Kinder, dann die Kühe und dann kommt das, der Rest.
Wo bist du?
Ja, das manche Wochen jetzt, wenn es zum Hang ist, also wenn die Ernte ansteht, da bleibt man selber ein bisschen auf der Strecke. Ja, man muss halt da Momente suchen, wie jetzt.
Wie bist du überhaupt zur Bayerin geworden sozusagen? Du bist ja nicht am Hof eingeboren sozusagen, sondern hast du dich hier entschieden. Und wie ist dein Lebensweg?
Ja, ja, er war's. Also mein Mann hat den Hof seiner Familie gekriegt und wir waren am Anfang ja überhaupt eigentlich nicht so involviert. Ja, und irgendwann sind die Kinder gekommen, dann waren mal kurzzeitig Schaf da und dann habe ich angefangen, was zu tun. Und ja, seit mir der Papa mal Graufi geschenkt hat, die Arnika, ja, muss ich jetzt auch melken auch noch. Weil damit habe ich dann richtig gestartet und haben wir gemerkt, okay, wir brauchen einen Generationswechsel. Es muss wieder wer auch das Tier übernehmen, die Liebe zum Tier haben. Und die Tiere versorgen, ja, und das ist mir jetzt einfach geblieben.
Mhm. Jetzt ist es Jahr der Bäuerinnen und darum haben wir einfach ganz klar gesagt, wir möchten mehr und mehr Bäuerinnen auch von Vorhang holen. Und du selbst gewählt sozusagen, aber wo ist dein Ursprung? Also du bist ja eigentlich ein Gasthauskind, oder?
Ja, ich bin im Gasthaus aufgewachsen, habe dann so ein HBLA gemacht, dass ich auf einen breiten Blick habe angefangen Ernährungspädagogik studieren, also das Lehramt, und habe dann gemerkt, in der Vorlesung mal die Lebensmitteltechnik, das liegt mir mehr. Habe das dann berufsbegleitend angefangen zu studieren und habe dann etliche Jahre einfach geschaut, dass ich ganz viel Berufserfahrung habe. Ich war in Oberösterreich bei einem Unternehmen, ganz so vielseitig. Ich war nah beim Handel und bin jetzt nah am Wohnort, was viel Zeit spart und viel Organisation spart, für Industrieunternehmen tätig und nebenbei Bayerin.
Also im Nebenerwerb betreibt sie euch am Bauernhof und bis im Zillertal daheim.
Ja, im Zillertal. Wir vermieten keine Zimmer. Wir haben auch keine Ferienwohnung leider. Deswegen gehen wir in den Bauarbeiten. Also andere kombinieren es anders und wir machen es halt über das.
Das muss man sich, wo man jetzt gar nicht so einen Bezug hat zum Land oder überhaupt zur Bergregion, vielleicht auch zum Zillertal. Wie kann man sich das vorstellen? Ein Nebenerwerb, beziehungsweise warum muss man da eigentlich was anderes noch nebenbei machen?
Ja, bei uns sind die Höfe recht klein. Also wenn ich jetzt da sage, wir mähen knapp 9 Hektar, dann lacht in Ostösterreich jeder drüber, weil sie denken, 9 Hektar, ein Schlag, das habe ich in einer Stunde liegen. Bei uns sind die Höfe klein strukturiert, kleine Flächen, arbeitsaufwendig und weniger Tiere. Und es gibt einfach mit den Produktpreisen nicht das her, dass eine Familie ganz leben kann. Und dann macht man da eine Kombination. Manche vermieten seit Jahrzehnten ganz erfolgreich Zimmerferienwohnungen, haben da einfach noch ein zweites Standbein. Und bei uns ist es so, dass wir gesagt haben, wir haben was gelernt, wir haben was studiert teilweise, wir bleiben in den Job halt mit weniger Stunden und machen so die Kombination, dass einfach auch für die Kinder ein normales Aufwachsen ist. Man kann sonst auch irgendwie davon leben, aber vielleicht nicht in den Lebensstil, was wir gewohnt waren von vorher.
Mhm. Du sagst jetzt im Osten Anschlag quasi, da bin ich in einer Stunde fertig, mit einer Riesenmaschine natürlich. Wie bewerkstelligt ihr das? Ich bin im Salzburger Lungau daheim, ich sehe das selber, wir haben in Hexten Bauern im Salzburger Land sozusagen bei mir im Ort. Und ich sehe natürlich die Flächen, die komplett anders auch bewirtschaftet werden müssen. Bei euch schaut es nochmal anders aus, weil es da geht es links und rechts steil bergauf. Und du bist ganz oben.
Ja, fast ganz oben. Einer ist oben. Aber auf der Seite, auf andere Seiten, auf der Sonnenseite sind es nur ein bisschen höher oben. Und im Hinterntal, die wohnen, wo bei uns schon fast die Almen angehen. Aber es ist halt was anderes. Die Steilhänge, die fordern die mehr. Du baust spezielle Maschinen.
Die ist nicht so bedienen kannst, dass du reinsitzt, sondern Nein. Du bist ja berühmt berüchtigt für ein Motormäher.
Ja, das habe ich mir bald angefangen. Jetzt werde ich dann bald an meinen Buben abgeben, weil gefühlt ja, ich kann der jetzt schon mehrere Knöpfe hin. Aber wir haben halt alles mit Motormäher, die haben so große Stachelwalzen und die hängen sich so richtig am Hang ein. Und wir sagen immer, wenn wir selber wegrutschen, der Motormäher hängt noch, solange er nicht auf den Stein steht. Wir haben mittlerweile einen Mähtrag, der geschlossene Kabine hat und Klimaanlage. Es ist immer sehr begehrt auf die wenigen Flächen, die wir haben, wer da drin sitzen darf. Mhm. Weil einer steht dann am Feld und einer sitzt in der klimatisierten Kabine. Aber es ist halt aufwendiger. Also man muss mehr absteigen, kleinere Flächen. Ja, machen einen ganzen Schnitt in 2 Tage. Ja, wir brauchen 14 Tage fast dafür, überhaupt jetzt im ersten.
Da denkt man natürlich sofort, wo man jetzt in dem Gedanken ist, wo eigentlich unsere Wirtschaft auch unterwegs ist natürlich oder generell, wir als Gesellschaft mehr, schneller, effizienter, besser. Wo ich mir das dann anschaue, denke ich mir, okay, was macht das für einen Sinn?
Ja, wir sagen auch immer, wir sind jetzt schneller wie früher, weil wir halt von unserer Ausgangslage ausgehen muss. Wir können sagen, okay, wenn wir angefangen haben da oben, haben wir so einen Motor mehr mit 1,90 Meter gehabt, der nicht schnell gegangen ist. Und jetzt auf einmal haben wir halt auch da was investiert und optimiert und für uns gemacht. Und man muss immer auf seinem Platz zufrieden sein können. Haben wir auch die letzten Jahre gelernt, man muss zufrieden sein mit dem, was man hat. Und wenn wir es jetzt haben und so feiern, wenn wir in 2 Tagen wieder mal mit einem großen Fleck drin sind, dann ist das auch für uns ein Erfolg, der nicht vergleichbar ist mit technischen Neuerungen bei anderen, aber für das Persönliche ist das.
Mhm. Und natürlich auch nicht nur für euch, sondern auch für das, dass wir eine kultivierte Landschaft vorfinden, da wo wir gerne Urlaub machen. Mhm. Eine freie, offene Landschaft, die wir gehen können nachher, wo wir wandern können, wo man durch den Wald auch spazieren gehen kann, beziehungsweise dann wieder mal eine Lichtung hat dazwischen, sozusagen, weil ihr die Freiheit. Das ist diese Motivation eigentlich, dass man weiß, man macht eigentlich die Kulturlandschaft und eröffnet so uns Menschen, die was jetzt nicht in dem Bereich tätig sind, die Möglichkeit, dass wir die Natur kultiviert genießen können.
Ja, wir können sozusagen, wir haben einen riesigen Garten, kann man es auch ganz überspitzt formulieren, den wir selber pflegen können. Und ich kenne es von Leuten, die die Flächen nicht mehr selber bewirtschaften. Und da habe ich eine leichte Rückmeldung gekriegt, du kannst da noch so zuhören, wie du es gerne anschaust. Und das ist was Cooles, wenn man dann auf der Terrasse sitzt, fertig ist, du hörst im Hintergrund ein bisschen so die Heubelüftung, dass das Heu schön flauschig bleibt und nicht zusammensitzt, also dass die Qualität gut bleibt. Es riecht dann nach Heu und du siehst, da habe ich zurückgemeint, das ist fertig, das ist weg, schön die Streifen vom Motormäher. Das ist eine gewisse Genugtuung. Und dann geschafft wieder.
Es ist voll spannend, wir haben ja so einen Report gemacht rund um Lebensraum, Tourismus und Landwirtschaft. Und da drinnen haben wir auch recherchiert in die Richtung, was gefällt uns Menschen eigentlich. Und da ist ganz klar, das, was du jetzt eigentlich beschreibst, dass man eine Strukturiertheit hat in der Landschaft, dass man sie eben kultiviert und dann eigentlich für uns als Menschen das erst richtig genießbar oder auch als Erholung dient. Also wenn es jetzt ein Urwald war, der eher bedrohend ist und extrem viel düstere oder dunkle Bereiche hat oder sowas. Das ist gar nichts, was uns eigentlich taugt. Und was du jetzt erzählst, ist eh voll spannend, wo man nachher eigentlich einmal näher bewirtschaftet, wie sich dann eigentlich die Natur wieder verändert, in dem Sinn natürlich, wo ich nicht eingreife als Mensch. Und das uns dann eigentlich gar nicht mehr so gefällt, witzigerweise.
Es wird artnärmer, oder? Die Wiese mit der meisten Vielfalt ist ja so eine zweimadrige Wiese, wo es nicht viel Dünger kriegt. Wir haben ein paar so Streifen, die einfach riesig schwarz bewirtschaftet sind, die lassen mich auch länger stehen. Und das ist jetzt so cool, um die Zeit, du gehst auf, da ist lila, da sind die Margeriten, die Glockenblumen, die Witwenblumen, da ist ja so eine Vielfalt. Und ich habe gelernt, zum Beispiel auch, seit ich Bayerin bin, da ist viel mehr Vielfalt, wie wenn man es alles zuwachsen lassen würde, wie wenn wir so einen Urwald hätten. Und auch Platz für die Rehlein zum Beispiel jetzt. Wenn man es jetzt sieht, die hungrigen Mama-Rehe, wenn die rauskommen aus dem Wald, die finden jetzt halt auch was.
Ja, eigentlich biodiversitätsfördernd. Und was, wo man wirklich halt zuwiegelangen muss. Wie viel, du hast gesagt, 9 Hektar, ich bewirtschafte das mehr oder weniger per Hand, also mit Motor mehr. Jetzt in dem Sinn, glaube ich, zählt eher nur zu dem Bereich wie ein Traktor. Und wie viel Viecher habt ihr und wie viel Milch geht da eigentlich raus?
Also wir haben ungefähr 12 Milchkühe. Das mehr Milchweide ist gerade unser Projekt, weil wir haben einen Bestand übernommen, der solide ist und der auch noch Potenzial hat. Und also bei uns, ich bin mit 6.500 Kilo im Jahr zufrieden. Habe gelernt, dass man muss einfach schauen, was holen wir an. Merkt, dass die letzten Jahre auch mehr wert. Aber einfach, weil wir gelernt haben, dass wir mit dem Tier nur ein bisschen anders umgehen können. Also insgesamt haben wir immer so um die 20 Stück Rindviecher da am Hof. Und das ist ganz, ja, für die Fläche langs ist es leicht viel genug, besonders im trockenen Jahr. Und das, mit dem sind wir zufrieden.
Wenn man jetzt deine Heimilch quasi genießen möchte, in welcher Form und wo kann man die kriegen?
Also meine gibt es in Füng bei der Heimachsanerei, aber nur als Käse. Also, und ich mag es so gerne, ein Urzillertal, das ist ein ganz langer Berghaus. Und dann denke ich mir, wenn ich den dann esse oder über so Nudeln drüber reibe, dann kann man mal geil. Da habe ich wahrscheinlich vor einem Jahr ist da meine Milch reingegangen, weil der reift so lang.
Du bist Heimilchbäuerin, gemeinsam mit deinem Mann. Und was heißt das jetzt? Also wir wissen ja beide, sind wir schon, glaube ich, einige Mal konfrontiert worden mit dem, dass einige Menschen glauben, dass eine Heimilch eigentlich aus Hai extrahiert wird und dann zu Milch verarbeitet wird. Was steckt wirklich dahinter, hinter der Heimilch?
Hinter der Heimilch? Das ist die einzige Art der Milch, für die es eine EU-Verordnung gibt. Und wer mich kennt, der weiß, ich habe immer so einen Hang zu Verordnungen lesen. Das sagt mir immer, weil das ist europäisch geregelt, wie ich mein Tier füttern muss. Also ich muss es Gras, also wir mähen es, wir wenden es und wir müssen es trocknen zur Aufbewahrung, dass wir dann aus Gras Hai machen. Und ein Hai sind wir zum Beispiel auch limitiert in der Kraftfutterzugabe. Wir dürfen Kraftfutter geben, aber nicht so viel, das ist auch limitiert. Und in Österreich haben wir auch zum Beispiel die Verpflichtung, die Tiere rauszulassen, bestimmte Zeiten. Und die Tiere dürfen auch im Winter nur das Heu kriegen. Also ich darf auch keine Silage machen, nicht zufuttern. Ich darf auch keine Silage am Betrieb herstellen. Wir machen komplett am Betrieb nur Heu. Und da muss man immer sagen, man muss immer auch davon ausgehen, wie will man es und wo lebt man. Und wir haben irrsinnig steile Flächen. Und da geht aber am leichtesten und am stabilsten von der Qualität der Heu. Wir machen das, wir müssen es teilweise auf die Straße runterkribbeln. Da geht einmal ein Stand oder was mit und ein bisschen Ehren. Aber im Hai schaffen wir es auch da oben, dass wir eine solide Qualität für unsere Region, also für unsere Topografie zusammenbringen, für unsere Steilheit.
Und trocknet ihr das Hai wirklich, also so, wie man es eigentlich auch früher gemacht hat? Oder kommen Hilfsmittel oder Hilfsmethoden eigentlich dazu?
Also mein Schwiegervater tut ja ganz, ganz Hai aufhängen. Ja. So Schäber, das haben wir vor 3 Jahren, glaube ich, noch einmal gemacht.
Weil genau, wir haben so Hiefler, wir haben das über
ja, so ähnlich wie ihr.
Also jetzt Hiefler, also so Heifen oder über Zaunähnliche
über Zaunähnliche, ja. Weil da ist man schneller. Aber das ist einfach nichts von der Qualität, weil dann ringt es noch dreimal auf, wie es früher war. Und dann ist einfach die Qualität, da hat die Kuh ja nichts mehr zum Fressen. Es ist ja da gerade noch Faser. Wir trocknen es, wir wenden es ein, zweimal am Feld. Und wir haben noch, weil wir einen alten Stall haben, eine einfache Heubelüftung, wo wir es einfach mit kalter Luft nachtrocknen, damit es schön nicht zusammensitzt, nicht grau wird, also nicht irgendwie ein Schimmel anfangen wird und schön locker dann rausgeht aus der Box.
das ist eigentlich immer das, was man sich so vorstellt, glaube ich, wo man jetzt in den Städten lebt, dass man so einen Haibohnen hat und da das Hai drinnen ist, ist natürlich eher jetzt nicht die Ausnahme, aber zumindest ganz sicher sind weniger Haibauern in Österreich wie Bauern, die was mit Silage arbeiten.
Ja, wir sind ungefähr 15%. Mhm. 15% der Milch in Österreich ist Haimilch. Spannend ist, europaweit sind es 3%. Wovon ich jetzt gelernt habe, dass es in manchen Regionen gibt, über ein paar Klimaextremer wird, die fangen wieder mehr mit Hai an, weil wir stabilere Qualitäten zusammenbringen. In Deutschland sind wir unter 1% Haimilch.
Jetzt bist du Lebensmitteltechnologin, jetzt weißt du natürlich, was hat das für Wirkung auf die Milchqualität oder auf die Nährstoffe der Milch?
Also wenn du Lebensmitteltechnologin bist und wie ich habe viel Qualität, sicher ein Qualitätsmanagement, ich schaue auf Qualität. Ich habe immer gelernt, niedrige Gesamtkeimzahl und keine Sporenbildner. Sporenbildner sind so ganz fiese Bakterien, die so wie so eine Art, jetzt werden ein paar Lachen Eier legen oder so, und die Eier sind brutal hitzestabil, die bringst du lange nicht raus. Und das kommt bei der Kuh zum Beispiel in die Milch, kann das durch die Fütterung gefördert werden, wenn man einfach nicht ganz sauber, perfekt arbeitet. Und beim Hai, durch das, dass es trocken ist, erreicht man eine niedrigere Zellzahl teilweise auch und keine Sporenbildner, also keine so ganz brutal lebensfähigen Bakterien, die sozusagen jeden Backofen überleben werden. Und deswegen liegt für mich den Haimilch so nach, weil ich es einfach gewöhnt bin, keine Sporenbildner drinnen und eine niedrige Gesamtkeimzahl. Mhm.
Und das kriegt man mit Haimilch?
Mit Hai leichter zusammen, einfach die stabilere Qualität. Du tust da leichter mit dem Nachtrocknen zum Beispiel auch, dass du eine stabile Qualität machst. Es gibt Bauern, die schaffen das in der Silage perfekt. Aber überhaupt bei schwankenden Witterungsbedingungen tust du halt einfach schwerer. Oder auch wenn es kalt ist, dann im Herbst aus, tust du dann mit dem Hai leichter. Einfach weil du eine stabilere, gleichmäßigere Qualität machst. Und dann tust du noch ein bisschen mischen von den Schnitten her. Und dann hat die Kuh auch, wie sie es gern mag, den ganzen Winter ungefähr gleichbleibende Qualität.
Mhm. Jetzt müssen wir das Ganze noch aufklären. Natürlich, das Hai muss durch die Kuh, bevor es zur Milch wird.
Also die Kuh darf nur mit Hai gefuttert werden. Und was mir so taugt immer, wenn du in den Stall reinkommst, es ist ein alter Stall, wo man die Fenster auch noch nicht so groß gemacht hat zum Beispiel, aber es stinkt nicht, weil es riecht immer noch Hai. Und gestern habe ich was runtergeschmissen und habe gedacht, was haben wir da wieder gemacht? Da müssen es irgendwelche so wilden Minzen gewesen sein. Mhm. Und das riechst du halt jetzt immer noch. Also es ist vom letzten Jahr gewesen. Ich dachte, ist eigentlich schon cool, weil es war dann im ganzen Stall der Duft nach der Minze, wie ich das rausgeschmissen habe. Also es ist irrsinnig ein Duft einfach. Und durch das, dass man auf die Qualität so schaut, ja, das merkst du dann halt auch in der Milch auch ein bisschen von der Zusammensetzung her. Das merkst du einfach.
Es ist gar nicht mehr so leicht, glaube ich, jetzt mit den Witterungsbedingungen eigentlich jetzt Hai zu machen, wahrscheinlich, weil, weiß ich nicht, früher hat es einfach so ein paar Tage geregnet, dann hat es ein paar Tage nicht mehr geregnet, jetzt kommt man für Rengs jeden gar nicht. oder die ganze Zeit, genau.
Ja, da hilft uns einfach die Technik, die Trocknungsanlagen, also die Haitrocknung. Photovoltaikanlagen am Dach und dann Hai trocknen und dann hat man auch einen Kreislauf, weil dann produziert man Strom von der Sonne selber, was man dann in die Trocknung, für die Trocknung wieder braucht. Also das macht es dann schon eigentlich auch leichter mit den Wetterkapriolen, dass man einfach ein bisschen schneller reingeht.
Mhm. Jetzt ist das, wenn man wieder zu einer Effizienzsicht zurückgeht, natürlich so, dass ich sehe ganz viele kleine Bauern, sehr verteilt, es muss die Milch abgeholt werden, es ist viel Handarbeit, es steckt viel dahinter, es ist wahrscheinlich einfach jetzt vom Produktionspreis, wo ich jetzt auf einen Liter Milch runterbrich, wahrscheinlich sind wir komplett woanders, wie wo ich jetzt einen sehr effizienten Großbauern irgendwo in einer flachen Fläche habe, wo man eigentlich ja sehr, sehr effizient und mit viel Maschineneinsatz natürlich auch einen ganz einen günstigen Kilopreis für die Milch eigentlich oder Kosten entstehen lassen kann. Was treibt die an oder was treibt generell die klar strukturierten Bauern in Österreich und Bergbauerinnen an?
Ich glaube, es ist ein riesiger Idealismus, der was dahinter steckt. Es gibt Leute, die schaffen das perfekt, dass sie auch die Haiwirtschaft komplett optimiert haben. Gibt es irrsinnig tolle Betriebe zum Anschauen und jetzt für uns auch viel zum Inspiration holen, wie es die machen. muss man sagen, es ist ein bisschen schon aufwendiger, aber man merkt auf auch, dass die Kühe gut tut, dass sie langlebig sind, dass sie einfach, sie kriegen das, was die Kuh gewohnt ist, zu kriegen einfach auch. Also die Kuh ist ja einfach, die braucht einen Haufen Raufutter und die braucht einfach Menge und die braucht den ganzen Tag was zum Fressen. Und wenn die den ganzen Tag Hai frisst, dann ist die zufrieden. Wenn die so einen guten, schönen Schnitt hat, dann ist die irrsinnig glücklich. Und es treibt dann sicher auch das an, dass man dann merkt, okay, ich habe dann richtig viele alte Damen drinnen, weil die einfach auch, dass ich dann ein Fütterungsproblem habe, das ist weniger. Man muss es auch lernen, das haben wir auch lernen müssen, wie wir arbeiten und wie wir sie fordern. Aber wenn du mal in den drinnen bist, dann tust du ihnen irrsinnig was Gutes, dass man wenig Sachen hat. Und es ist auch viel Idealismus. Also ich sage oft, so in der Seiten erfahren, wo wir dranhängen, ist die Abholung von der Milch. Dass einfach die Kleinen auch geholt werden, weil dann ist es auch rentabel für uns, dass man es macht. Wir haben viel Zweinutzungskühe. Ich glaube, die häufigste Rasse bei der Heimilch ist das Fleckvieh. Also eine typische Zweinutzungsrasse, wo die Kalbel auch was wert sind, weil sie irrsinnig gefragt sind bei den Marschbetrieben zum Beispiel.
Ja, vielleicht Zweinutzungsrasse, Mühe und Fleisch.
Genau. Ja, also wenn ich eine Zweinutzungsrasse habe, wenn ich einen Stierkalbel kriege, dann ist das keine Tragödie, weil die Stierkalbel, da finde ich schon wem, der das gern aufzieht, mästet und dann gibt es halt ein Stier- oder Ochsenfleisch zum Beispiel wie in den Handel. Und dann habe ich auch einen Kreislauf, eine Nachhaltigkeit. Und wenn dann meine Milch auch nachgeholt werden, dann habe ich einerseits die Einnahme von dem Verkauf von den Mastiere, manche mästen sie ja selber, und auch die Einnahme von der Milch. Und habe damit auch einen Kreislauf, weil ich bringe Borz aus der Kuh. Hm.
Bin immer großer Fan, ich finde das voll einen guten Zugang, wo man das ganzheitlich denkt einfach und nicht nur sie einen Teil rausholt, darum Zweinutzungsrasse eigentlich, was, glaube ich, was jetzt für den Kreislaufgedanken natürlich perfekt ist. Fleischqualität ist natürlich noch eine andere, wie wenn ich nur eine Fleischrasse habe, das ist völlig klar, aber ich denke mir immer, da bin ich dann sehr nachsichtig, weil ich mir immer denke, das ist viel cooler, wenn ich weiß, die Kuh hat gut gelebt, hat ein paar Alm Sommer gehabt und ist dann zu einem guten Fleisch noch verarbeitet worden.
Ja, und damit, wenn man das hat, okay, man hat die eine aus der Milch und aus dem Fleisch und die Milch wird angeholt, dass ich da nicht eine halbe Stunde auf dem Weg bin. Das ist ein bisschen Feine, das hilft mir als Frau, die dann zum Kindergarten muss in der Früh und das noch da muss und zum Arbeiten soll ich auch noch halbwegs pünktlich, weil ich weiß, der Fahrer kommt, der saugt es ab und wenn ich heimkomme, dann putze ich es dann halt. Mhm. Das ist für uns auch, wo ich mir einfach aus nicht mehr will, das spart mir irrsinnig viel Gedanken, dass die Milch abgeholt wird, dass wir auch für die Kalben was kriegen. Und dann bringt das auch was, dass man sich das antut, weil dann tragt es auch was. Und auch wenn wir nicht mehr Erwerb sind, man unterschätzt das manchmal, deswegen bin ich jetzt im Arbeitskreis Milch, weil ich jetzt auch sehe, was nehmen wir überhaupt ein. Und ich mir denke, wenn wir es nicht mehr taten, da würde uns sowas fallen, weil die Flächen muss ja nicht irgendwie erhalten, die ganzen alten Ställe. Und es ist viel gescheiter, ich habe jetzt meine drei Kalben in den alten Stall und man riecht alle paar Jahre was her, weil jetzt der Nutzen auch gescheit. Und es geht was einer.
Streust voll, obwohl man jetzt sagen kann, eigentlich Wahnsinn, was du alles leistest, was da alles in dein Leben untergebracht ist. Und hast eigentlich diese Freude, die man einfach bei dir sieht, sogar über deine Augen lachend sozusagen, wenn du über das redest, was du hast. Das ist schon voll schön, weil auch sehr viele Menschen, glaube ich, gar nicht so viel sich fürs Leben vornehmen und dann eigentlich immer ein bisschen oft frustriert sind und dann sitzt wieder wer da wie du, die drei, vier, fünf Dinge macht und bewerkstelligt und hat ein Streuen, weil du einfach was schaffst, weil du auf was hinschauen kannst wahrscheinlich, was dich einfach zufrieden macht und wo du einfach siehst, was du tust.
Ja, es gibt nichts Schönes, wir haben kleine Kinder, denn dann haben wir, dass die Kalbeln diese Alltagsgeräusche gewöhnt werden, haben wir sie einzäunt im Obstgarten und haben Hängematten reingekriegt einfach. Und es hat nichts, es gibt keinen tollen Spielplatz. Die Kalben sind längst auf der nächsten Weide. Ich habe die Hängematten hängen lassen müssen, weil die zwei so Freude haben, in den Obstgarten spielen mit diesen Hängematten einfach, weil man dann sieht, dieses Zusammenspiel. Mensch, Tier, du hast es im Blick und du musst nicht immer, du hockst nicht nervös auf einem Spielplatz und tust das Handy aus, weil er langweilig ist, sondern du glaubst nicht mehr in den Durchspaß, pflanzt halt ein paar Blumen ein oder kümmerst dich darum und hast das um. Und das ist auch ein irrsinniges Privileg, was ich habe. Wenn ich daheim bin, ich habe es eigentlich immer um mich herum, auch wenn es manchmal zäh ist.
Du hast jetzt zwar jetzt neben dein Tun und Schaffen aber du beschäftigst dich nachher nicht, also du beschäftigst die Kinder in dem Sinn nicht, weil die Kinder beschäftigen sich eigentlich mit dem Leben, was da ist, oder?
Ja, und die machen mich nach. Also dem,
was hilft die beste Erziehung?
Ja, ich hoffe, sie nehmen einfach was mit und merken nachher, wie wertvoll das eigentlich ist, was sie gehabt haben, weil das ist ein riesiger Abenteuerspielplatz, einfach weil sie sich entdecken können. Und wenn man dann einmal im Jahr mit den Kindern in der Stadt sind, dann merkst du, wie viel du mehr die Kinder beschäftigen musst, weil sie einfach nicht so frei laufen lassen kannst. Also das fällt mir auf. Mir ist es wichtig, dass sie die Stadt kennenlernen und da nicht wild werden, also dass sie auch das sehen. Aber dann auch den Kontrast zum Land, weil das ist irrsinnig. Wenn die sagen, eine Mama will in einem Palatschinken, dann kommt schon wieder mal Mama nur von der Elsa. Aber dann sage ich dann auch, ja, dann müsst ihr jetzt mitgehen, dann müssen wir die Elsa melken, wenn die Zeit ist. Dann könnt ihr euch ein Milchhauser tun und dann könnt ihr einen Palatschinken haben.
Schmeckt die anders von der Elsa, oder was?
Ja, sie behaupten es. Ich behaupte immer, dass Graufi schmecke. Also mein Graufi, ich will immer das Graufi haben. Aber die Kinder wollen immer die Elsa. Das ist sozusagen so ein Kinderkuh. Das ist so hell, eine Fleckfickkuh, aber so ganz eine helle, ockerfarbene Kuh. Und die schlägt jetzt Kinder ab und die hat eine irrsinnige Freude an Kinder. Das ist eigentlich auch schön zum Schauen.
Ach, voll lieb. Das heißt, wenn sie es Milch braucht, dann geht es einfach raus und möchte es.
Ja, also wenn die Zeit halt ist. Also das habe ich in einem kleinen Untertags, gibt es nichts.
Sehr lieb. Das ist cool. Ich muss einmal am Tag sozusagen auf die Nacht holen. Beim Bauern und es geht einfach raus, wenn du möchtest.
Ja.
Das ist super, das gefällt mir. Wenn sie noch einen selber kennen, dann brauchen sie nicht mehr.
Nein, dann machen sie nicht mehr dann.
Sehr cool. Es ist ja so, dass die Anbindehaltung in Österreich nicht mehr oder grundsätzlich verboten ist und einfach von der Gesellschaft natürlich schon seit Langem nicht als positiv erachtet wird, vielleicht so ausgedrückt. Und kann man sich das natürlich in Gunstlagen oder sowas gleich einmal richtig gut vorstellen, dass da vielleicht keinen Sinn macht, wenn die Kuh den ganzen Tag und das 365 Tage vielleicht anbunden im Stall ist. Wenn man natürlich nachher im Bergland schaut, ist oft herausfordernd, dass die Kühe vor allem im Winter austrieben werden können und vielleicht die Stallvoraussetzungen wirklich auch nur so sind, dass man das kein Laufstall besteht, weil das war früher einfach auch gar nicht Usus. Man hat einfach die Kühe im Winter, auch gerade jetzt, wo die Voraussetzungen nicht gut waren, im Stall lassen, anbunden. Und das hat sich jetzt eigentlich so ein bisschen in der gesellschaftlichen Diskussion verbreitet und ganz viele Menschen haben natürlich überhaupt keinen Zugang zu dem und sagen einfach nur, ja gut, anbundene Kuh, das kann nicht richtig sein. Und sehen aber gar nicht, was das vielleicht für einen Bergbauern bedeutet, der vielleicht gar keine Möglichkeit hat, dass er da was anders macht. Was sind da die Herausforderungen? Wie siehst du das?
Also man muss einmal was anfangen. Bei uns die Ställe, die sind teilweise in Hang eingebaut. Also wenn man bei uns zum Stall zugeht, dann steht man eigentlich in der Tenne drinnen. Das ist sozusagen bei anderen oft der erste Stock, dass man was auf- oder aufgeht, wo dann das Heu gelagert ist. Bei uns ist das eigentlich, mir ist ein Geschoss, und die Kühe sind eigentlich fast im Keller drunter, weil einfach der Stall in den Hang eingebaut ist. Den haben sie halt damals, haben sie da einen Platz gehabt und haben sie den Stall hingebaut auf die Möglichkeiten, wie es halt ausgegangen ist. Und in die 50er, 60er, 70er Jahre, wie die Ställe gebaut haben, dann haben die geschaut, dass sie den Platz effizient auszunutzen. Und es ist einfach üblich gewesen, auch schon vorher, dass man die Kuh halt einfach im Winter angehängt hat, weil man einfach auch keinen Platz gehabt hat zum Auslassen. Dann sind irgendwo in den 80er, 90er Jahren die Laufstallnehmer gekommen. Aber wir tun uns immer so schwer, dass wir einen Platz haben, wo wir den Stall hinterstellen, dass wir leicht einen Freilauf machen. Weil für einen Freilauf braucht die Kuh irrsinnig viel Platz, damit die Kuh auch nicht gestresst ist, damit sie ruhig ist. Der Vorteil von der Anbindehaltung ist überhaupt, wenn man so eine Kuh hat, die vielleicht sehr introvertiert sind oder die sie Rangnieder sind, die haben ihr Platz und ihr Futter. Die müssen mit keinem diskutieren. Also die haben Platz und ihr Futter. Und wir lassen sie aussehen. Und außen haben die genug Platz, damit sie aus dem Weg gehen. Das hat mir gerade so eine kleine Graue. Und die zum Beispiel, die ist auf der Weide im Moment Einzelgänger, weil die zwei Freundinnen, was sie hat, die mag es nicht. Aber im Stall hat sie Ruhe. Wenn die einer kommt in den Stall, dann geht die auf ihren Platz hin, stellt sie von selber hin und lässt sie anhängen und bleibt da stehen, da kriegt sie ja Futter zuteil. In der Kombinationshaltung habe ich einen Vorteil, ich kann jetzt hier sehr individuell füttern. Das lernt man dann auch. Die eine hat gerade ein Kalbel gekriegt, die eine steht gerade vom nächsten Kalbel, die eine gibt normal Milch, die brauchen es alle ein bisschen anders. Und wenn die jetzt einen Platz hat, einen Futterplatz, dann tue ich mir leichter zum Futtern. Und was für uns die nächste Herausforderung ist, einfach ist, die Zeit, die Korn kriegen, ist zu reduzieren. Also ich glaube, es Die wenigsten sagen, man muss da drin bleiben. Die meisten suchen einfach nach Möglichkeiten, dass man die Zeit reduziert, dass man schön langsam einen Anbindestall wegbringt, weniger, die Zeit weniger macht. So wie wir seit, ich glaube, jetzt sind wir das sechste Jahr beim Überlegen, wie wir weiter denn. Wir haben es dann schon geschafft, dass unsere Jungvieh eigentlich ziemlich alle freilaufen. Da haben wir schon was abgebaut. Aber bei den Kühen ist das ein irrsinnig teurer Schritt bei uns. Und wir haben, was man halt auch ehrlich sagen muss, einen Stallanbau für 12 Kühe, bis irgendwann bei 750.000 Euro bis 1 Million Euro, bis dann alles fertig ist. Und da muss man ehrlicherweise sagen, das
kriege ich nicht. Diese Wirtschaft ist jetzt vor die Kühe nicht.
Das ist, ich darf mir das auch gerne vorstellen, und ich war auch am Anfang immer gedacht, ja, das geht schon nichts zusammen im Freilauf. Aber wenn du dann in der Rolle bist, dass du die Verantwortung tragst, aber ich habe nicht, wir haben nicht nur die Verantwortung für uns, sondern auch für die nächste Generation. Und wir wollen denen auch nicht einen Berg Schulden hinterlassen irgendwann. Dann überlegst du einfach und dann merkst du auch, das muss langsamer gehen und in kleinere Schritte. Und so probiert man halt, wie es geht, die Viecher länger draußen lassen zum Beispiel, länger auslassen. Wir sind gerade ein bisschen an Winterauslauf beim Vorbereiten. Einfach so Kleinigkeiten machen, dass die Zeit, wo die Kuh drinnen ist, am Stand, weniger wert. Und man muss auch verheierlich sein, die Finanzierung, an der hängt. Da oben ist das Bauen so teuer, weil ich muss eine Güllegrube verankern, regelrecht. Zum Beispiel, dass man die überhaupt in der steilen Fläche haltet. Das geht nicht so einfach. Das stellt man sich immer so leicht vor, ja. Und dann baue ich einfach nur so einen Bereich dran für die Kühe zum Liegen. Aber wenn du dann die Verantwortung hast und dann denkst, wie soll man das zahlen, dann zögerst.
Das bedeutet natürlich für viele Höfe ist aus, muss ich einfach sagen, okay, den Schritt, den traue ich mir nicht oder den kann ich auch nicht gehen, das kann ich nicht erwirtschaften. Und dann ist so, dass momentan 9 Bauernhöfe pro Tag eigentlich zusperren. Natürlich einige auch, die was sicher in Entscheidungen treffen müssen. Was bedeutet das, wenn du das jetzt so eine Zukunft zeichnest, wann sie da viel gegen eine Investition entscheiden?
Das Problem ist das, als einmal die Stalltür zu, dann tut es ja vielleicht die nächste oder übernächste Generation irrsinnig schwer, dass die Stalltür nochmal aufbringt. Weil wenn du nicht immer wieder mal was investierst und was kaufst und was austauscht, irgendwann ist der Abstand so groß zu einem Stand der Technik, dass du nie wieder zurückkommst. Und ich glaube, wir müssen uns echt aufpassen, wenn wir die Landschaft erhalten wollen, die Kulturlandschaft, wenn wir wollen, dass in steilster Lage noch Bauern weitergibt, dann muss man auch schauen, wie unterstützt man das einfach. Was für Ideen hat man nur, dass man Auslaufstelle, es gibt so ein Zwischenmodell, das heißt Auslaufstelle, wo man sagt, okay, die Kühe gehen untertags das ganze Jahr in einen Auslauf rein, zum Beispiel. Was hat man nur für Optionen, dass man einfach ein bisschen einen Druck rausnimmt, dass man nicht so, man darf, wenn man zum Beispiel irgendwo ist, wo es recht flach ist, dann stellt man sich ja das so leicht vor, man darf da nicht immer so viel vielleicht Druck rausnehmen, weil der Druck ist ein psychischer Druck auf die Bauern und dann sagen sie irgendwann, ja passt, stellt ihr zu, ich verkaufe alles und ich habe meine Ruhe, weil ich halte es nicht mehr aus. Ich traue mir das. Ich will nicht nur länger schlecht schlafen, zum Beispiel.
Wenn du Österreich natürlich anschaust, es gibt Gunstlagen und es gibt im Lagen einfach, die voll touristisch natürlich voll wichtig sind, die Berggebiete sozusagen, wo es auch ganz wichtig ist, dass wir eigentlich eine kultivierte Landschaft eigentlich erhalten. Jetzt ist für uns natürlich immer so, das muss man irgendwie natürlich mitfinanzieren. Österreich hat sich lange mal entschieden, dass man wirklich die Kleinstrukturiertheit auch mittragt. Ein ganz wesentlicher Faktor eben auch der Tourismus an und für sich, das Erhalten dessen. Auch vielleicht ein bisschen natürlich Selbstversorgung, was man quer durch Österreich noch bieten kann. Ich merke immer, dass wenn es dann ganz über ganz Österreich was drüber stülpst, natürlich ist das nicht passend, weil du hast die Gunstlagen, wie gesagt, und du hast die Berglagen. Und eigentlich müsstest du nachher sehr oft vielleicht auch andere Regelungen machen für die Bergbauern grundsätzlich. Kommt aber dann schnell drauf, dass sie auch die Bäuerlichkeit aus den Gunstlagen nachher dieser Vorteile aus den Berggebieten bedient. Unzurecht vielleicht oder wie auch immer, oder man so einfach da denkt, okay, warum wollen sie die dürfen, wie ist auch. Und somit man eigentlich gar nicht in so eine Diskussion kommt, dass man da vielleicht verschiedene Perspektiven einnehmen muss und dann auch verschiedene Lösungen anbieten müssen.
Ja, man muss sich halt auch auf Dauer dann überlegen, wie mit der Finanzierung. Ich verstehe es auch, wenn ich andere Flächen hatte, die auch sagen, ja, ich will das ausgleichen. Aber man muss, wenn wir da weitermachen sollen, und Richtung diesen nächsten Tierwohlschritt machen sollte, dann muss man sich überlegen, ob man aus dem Tourismus Gelder kriegt zum Beispiel. Wo man sagt, okay, wir nehmen dort Gelder für Tivoli auf die Bergbahnhöfe zum Beispiel ein. Bei uns tut sich ganz hart, dass man das von, es gibt ja Vollerwerbsbetriebe, die in Steilung sind, das bringst du nicht rein. Und du kannst nicht immer querfinanzieren. Also es muss sich ein gewisses Maß auch selber tragen. Wenn ich sage, ich will meine rosarote Bürste wieder, dass ich mir den Aufpreis auf die Rosa nicht selber zahle, das tue ich mir ganz gern. Wenn ich mir unbedingt eine Farbe einbilde und andere billiger war, dann sage ich mir, passt schon, das gönne ich mir, das will ich mir zum Anschauen. Aber
ein überschaubares Investment.
Ja, ist was überschaubar ist. Aber man muss vielleicht auch ehrlich sein und sagen, das momentane Investitionsfördersystem passt oben halt schwierig. Und ich muss auch immer zum Beispiel auf die Arbeitssicherheit schauen. Mir hat einer erklärt, ja, du kannst ja einfach so einen Platz machen und den einstreuen. Jetzt habe ich das erste Problem, mein Strom muss ich aus Süddeutschland oder da Ostösterreich kaufen. Das muss ich alles herkarren. Und dann ist bei uns zum Beispiel das Mischstreuen so irrsinnig gefährlich, weil wenn wir in die Felder reinfahren und die ein bisschen feucht sind, wir da fahren teilweise nicht rein und da passiert irrsinnig viel. Deswegen überlegen wir dann auch schon, wenn wir einen nächsten Schritt gehen, dann möchte man es auch von der Arbeitssicherheit, dann wird man eher auf ein System gehen, wo man eine Gülle hat, wo es wieder sagt, ja, jetzt spritzen sie wieder den Dreck raus. Aber ich denke immer an meine Kinder und mit meinem Buben. Und dann denke ich immer, mal lieber ist mir der, steht mit dem Güllefassel auf der Straße irgendwo, als wie ich habe dann Bauchweh, weil er mit dem Mischdreier durchs Feld fährt. Mhm. Und man muss sich auch überlegen, wie man das da finanziert einfach. Also das jetzige System, von dem her kann man es nicht bauen. Ich kriege dann oft, ja, das Bergbauern kriegt so viel Förderung und das mag oder am Wochenende so ein Beitrag. Ja, es macht das alles eh nur für die EU. Aber die EU zahlt uns das nicht. Das ist zu wenig, das ist ein Tropfen. Aber wenn du mal bauen willst, das langt nicht. Da kommst du nicht weit. Ein Melchstand kostet 100.000 Euro fast, wenn die Stand der Technik willst.
Zahlt sich natürlich für so eine kleine Einheit nicht aus. Und darum müsste man einfach diese Einheiten ein bisschen anders betrachten. Wenn man mal so eine Kombinationshaltung, wie sie jetzt betreibt, auch herholen, so ein Lebensjahr einer Kuh, wie schaut da die ganze Arbeits- und Urlaubsplanung aus?
Ja, also wir fangen so im März an, dass wir anfangen auslassen. Wir sind raufgekommen, das hat auch unsere Generation jetzt dann. Wir müssen immer schon ein bisschen früh rauskommen.
Rund um den Hof sozusagen?
Rund um den Hof. Ja. Also wir haben halt auch mit uns in der Steillage auch schwer mit Flächen, also mit Weideflächen, weil die Kühe werden immer größer und schwerer. Und die lasse ich oben nicht auf. Ich tue mir mit einer schweren Fleckfigur echt schwer, weil die macht man so Stopfen rein. Also es ist wie so ein, da kann man sich vielleicht vorstellen, von nassen Acker oder in der Sangatsch einsteigt, das ist ein Acker gleich. Also ich muss erstens auch schauen, dass ich jetzt schon langsam kleinere geländetauglichere Kühe zusammenbringe, weil die bringe ich mir aus. Mhm. Dann gehen sie so im Mai, jetzt ist der erste Schwung weg, also das ist, bei uns ist es meistens Mitte Mai, dann geht dann einmal, was geht auf die Alm. Dann wird es für uns in dem Sinn ruhiger, dass wir weniger Tiere daheim haben oder meine Kinder werden nächstes Jahr wieder keine Tiere daheim haben, dass sie alle auf die Alm gehen.
Aber den Sommer?
Ja, den ganzen Sommer für Schwimmbad. Aber dann steigt die Heuarbeit an. Also dann werden wir die ganzen Flächen mähen, die ganzen Flächen einbringen. Wenn Tiere daheim sind, dann hast du die Holana, weil das Klima wird so heiß. Wir müssen eigentlich in der Nacht mittlerweile rauslassen. Untertags, das halten sie nicht aus, weil das ist ihnen einfach zu warm. Die Kuh mag ja 15 Grad maximal. Wir haben 32 Grad da oben am Berg manchmal jetzt. Das ist, halten sie nicht aus. Da sind sie dann immer froh, wenn sie im kalten Stall liegen und sie ja nicht mehr bewegen müssen. Also da geht es denen wie uns Menschen. Mhm. Und dann fängt es im September wieder an, dass die langsam alle zurückkommen. Zuerst eigentlich Jungvieh von den Hochalmen. Dann, wenn es da schneiden anfängt oben, wenn es dann im September der erste Wetterumschwung kommt. Und dann wird es für mich spannend. Und
wird auf der Alm gemolken, oder?
Ja, unsere werden auf der Alm gemolken. Also die Milchkühe werden auf der Alm gemolken. Und die Jungvieh geht richtig weit auf, für die sind, die gehen bei fast knapp 2000 Meter los. Und bis die auf dem Hochleger sind, sind die ja nicht ganz 2500 Meter um. Also die sind richtig weit um. Im schönsten Tourismusgebiet, was gibt da drinnen. Ja. Also bei der Sandsee, richtig schön. Und im September, wenn die zurückkommen, dann tue ich eigentlich wochenlang gefühlt nur mehr zäunen. Je nach Witterung dann bis Mitte November ungefähr. Und dann wird es nochmal spannend, weil dann müssen wir schauen, dass wir dann in 14 Tagen ganz mischt und die Güllen auf die Felder ausbringen, weil dann ist die tote Zeit. Dann sind diese ganzen Kleinstlebewesen eigentlich schon ziemlich alle in ihrer Winterruhe. Und dann tut man denen gar nichts mehr, wenn man zum Beispiel drüber gült und mischt. Ja, und dann kommt der Wind übers Land.
Mhm. Und dann sind die Kühe bei euch
im Stall? Dann sind sie angekriegt, ja.
Und wie lange ist das dann?
Es kommt immer darauf an, aufs Jahr. Also das ist immer so 3 bis 4 Monate. Wir bemühen uns jetzt also nächstes Jahr, hoffentlich geht es dann nur leichter, dass wir sie noch öfter auslassen. Also wenn wir uns ein bisschen so einen Auslauf bauen. Aber das ist einfach, das ist für mich einmal die schwierigste Zeit.
Und im Winter kannst du es gar nicht auslassen. Weil so ist eigentlich ein,
wir sind so steil, also wir haben uns jetzt um eine brutalste Summe an Mauer gebaut und einen Platz, einen ebenen Platz geschaffen, dass wir nächsten Winter mehr rauslassen können. Aber das Finanzieren ist eigentlich, also so eine Mauer finanzieren, ja, da musst du nicht bearbeiten. Also das ist nicht selbstverständlich. Also wir sehen das auch als Gartenvergrößerung zum Beispiel. Mhm. Also wir einfach einen ebenen Platz haben, dass wir einmal Auto abstellen. Aber das ist jetzt die Challenge für nächsten Winter, dass man da den Platz so herrichtet, dass wir es öfter auslassen können.
Mhm. Ja, mal voll spannend, da eine zu horchen, was die Herausforderungen eigentlich auch sind. Auch gerade für so kleine Betriebe im Berggebiet und warum man dann eigentlich vielleicht auch sagt, da tut man nicht mehr weiter oder das kann ich jetzt so eigentlich nicht mehr tragen. Ganz spannend natürlich für uns, wie gesagt, immer das, was wir als Konsumentinnen vielleicht oft vergessen, dass man eigentlich mit dem, was ihr da macht, auch unseren Lebensraum einfach so erhalten, wie wir den gern vorfinden. Und in Österreich, das gefällt uns einfach, dass wir sehr klein strukturiert sind und dass wir eigentlich ja überall aufgehen, auch einfach einen Zugang haben und die Natur uns so kultiviert zugänglich gemacht wird. Ja,
ja, es ist einfach, man muss einfach auch wissen, es steckt einfach immer mehr dahinter. Immer ist auch am Anfang so leicht vorgestellt. Beinahe dachte ich, ja, das ist alles kein Thema und das geht schon leicht. Aber wenn du die Entscheidungen treffen musst und die nächste Generation siehst schon, dann denkst du, es ist nicht so einfach. Und da, glaube ich, muss man auch manchmal vielleicht auf die Höfe gehen und mit den Bauern reden. Einfach sich mal anschauen und einen Tag einfach mittun. Einfach mal sachlich anschauen und mitdiskutieren. Also ich glaube, es ist jeder bereit, dass er sagt, ich glaube, es findet keiner cool, wenn die Kuh ganz im Winter drin ist. Aber man will ja keine Bewegung geben. Aber man sieht auch, dass irgendwo die Ressourcen halt endlich sind und die Möglichkeiten, die man finanziell besonders hat.
Ich merke immer, wenn du irgendwo mit dabei bist, wenn du zum Beispiel ein Jahr bei euch wohnen würdest, dann kriegt man natürlich auch das Ganze mit, was die Herausforderungen sind, was die Arbeit eigentlich dahinter ist. Und dann ist man natürlich im Urteil nicht mehr so grob, sondern eher ein bisschen gleichmütiger, weil man einfach dann sieht, was dahinter steckt.
Ja, man neigt sonst so, dass man so schnell urteilt und sagt, ja, die müssen alle. Aber es wird jetzt einfach eine Generation brauchen. Und in der Generation müssen wir schauen, dass wir nicht noch mehr verlieren. Weil das ist jetzt das Wichtigste. Schauen, dass wir möglichst viele Bäuerinnen und Bauern miterziehen und jetzt einfach auch sagen, okay, wir sind jetzt einfach die Generation, die schaut, okay, wie entwickeln wir das weiter? Vielleicht fällt noch wem irgendeine coole Idee ein, wo man sagt, das geht dann viel leichter, dass man da was dazu baut oder dass man da mehr Freiraum für die Kuh schafft. Vielleicht fällt wem was ein.
Das ist eigentlich immer, glaube ich, ganz gut, wo man andere Perspektive einbringt natürlich, weil wo man im Tun ist, dann hat man eigentlich schon alles irgendwie so durchdacht. Und wenn jemand so frei von der Leber weg nochmal was andenkt, vielleicht findet man da hin. Du bist ja auch jetzt im Grunde mit deiner Ausbildung jetzt nicht als Bäuerin eben geboren, sondern da als Lebensmitteltechnologin auf dem Hof dann gekommen und hast sicher auch Dinge gleich einmal umgestellt wahrscheinlich und auch sofort gesehen, dass da ein Handlungsbedarf ist, oder?
Nein, es ist, man muss reinkommen. Also ich muss sagen, ich bin zwar der Schwiegervater, hat das gemacht alles und er hat es in seiner Welt gut gemacht, aber du bringst dann auch Ansätze mit und das Wichtigste, was ich glaube, man alle Frauen jetzt mitgeben muss, was auf die Höfe kommen, jetzt einmal nichts überstürzen, wenn es auf den Hof kommt, weil das ist der größte Fehler, dann hast du einen Konflikt und dann läuft es sowieso nicht mehr und dann einmal anschauen. Also ich habe vor ein paar Jahren dann gesagt, die darf eine Bäuerin, hat im Stall nichts verloren, weil die der Milch nicht. Jetzt ist er heilfroh, wenn ich es tue, weil er selber nicht mehr so gut beieinander ist. Und man muss es gerade erwarten und dann darf man umstellen. Und ich merke es jetzt, wenn ich die Kühe melke, die ich als Kalbel gehabt habe und jetzt meine Ideen so getestet habe, was mir so taugt, dass ich einen ganz anderen Umgang habe damit. Weil ich habe die von Geburt weg jetzt einfach aufgezogen. Ich habe da meine Erfahrungen gemacht. Ich habe dieses und jenes ausprobiert. Wir lesen immer recht viel, losen Podcast, einfach, dass man, weil ich habe keine landwirtschaftliche Ausbildung, lese was nach, frage nach, über Social Media kriege Ideen. Und da merkt man, wie man sich weiterentwickelt und wie es auch der Kuh gut tut. Wie lange wir die Kühe jetzt haben. Das ist auch das, oder? Die Elsa 1, war 14. Mhm. Einfach, weil man einfach schaut, dass man die Kuh lang, der Halter lang miterzieht. Und das merkt man. Also man darf nichts überstürzen. Nicht, dass man im ersten Winter glaubt, man schmeißt alles um. Man muss sich den Winter mal anschauen. Wie dann sie was? Und dann wird es auch. Und dann sind die Kriege, also bei uns sind die Kriege sicher 6-8 Wochen länger draußen. Einfach mir gesagt haben, ah, das geht schon, wir haben das bei anderen gesehen, die tun das auch, dann lässt es halt einmal gerade immer ein paar Stunden aus. Fangst klein an, probierst was aus, probierst dich mit den Kalben aus. Wenn ich die Kalben mit 2 Monaten an den Zaun lerne, dann habe ich im nächsten Frühling immer die größte Freude, weil meine kennen den Zaun, die wissen auf der Alm, wie sie sich zum Aufführen haben. Und das ist auch schön, weil dann sagen die anderen, ah, deine Halfterführung, die kann ich angreifen, die sind handzahm, die wissen, um was es geht. Das ist dann auch schön zu sehen.
Also nicht über den Zaun brechen sozusagen.
Ja, das Allerschönste ist, wenn es mir ist, aber beim Jungviech, wenn ich zu dem Nachschauen gehe auf die Alm auf, ist er recht hoch und da gehen Touristen durch und ich schreie dann und sie sehen noch kaum und auf einmal sausen sie quer um durch den Talboden da und kommen zu mir. Das ist einmal was Besonderes, da weiß ich immer, ich habe alles richtig gemacht, weil sie haben einen irrsinnigen Bezug zu mir, sie vertrauen mir und sie sind auch gut beieinander, weil sonst würden sie es da oben nicht packen.
Warum sind die Viecher eigentlich auf der Alm gut versorgt sozusagen? Und warum gehen sie eigentlich immer her? Vielleicht magst du das ein bisschen erklären, weil ich glaube, dass das viele leider gar nicht
ja, so wir ist. Spornen es eigentlich vor dem Tal. Also wir konnten nicht so viele Viecher haben, weil wir nicht irgendwo zusätzliche Futter haben. Das heißt, wir schicken die Tiere auf die Alm, also die nicht mehr wie früher, wo wir sie auftrieben haben. Das funktioniert bei den wenigsten. Wir laden die am LKW auf. Das lernen sie bei uns auch schon recht früh, dass sie auf einen Hänger aufgehen oder auf einen LKW. Und dann kommen die in Gebiete, die sind so hoch, dass die Vegetation so 3-4 Monate lang noch ist, also eine kurze Vegetation. Und oben dann die nur grasen. Also die gehen zum Beispiel das Jungviech geht bei uns einen Talboden rein und einen Talboden wieder raus. Und wenn die am Talboden raus sind, dann ist Anfang, Mitte September und dann sind sie auch bereit zum Abholen. Und die fressen um Gras, das kannst du nicht anmachen zum Beispiel, weil da sind so Verstand dazwischen zum Beispiel. Und sozusagen, wir schicken sie auf und oben ist es cool für die Viecher. Jeder weiß, wie nervtötend jetzt die ganzen Gelsen sind und Fliegen sind und das. Und wenn du die Viecher ein bisschen weiter auf schickst, dann hast du das nicht. Da oben ist die Welt noch in Ordnung, sagen wir ab und zu spaßhalber, weil da gibt es noch nicht so, dass sie vor die Fliegen keine Ruhe haben. Es ist auch nicht so heiß. Und durch das, dass sie weg sind, können wir derweil viel Hei machen, was wir dann im Winter verfuttern. Und oben, sagen wir immer, das Gras ist ja Extrix. Die wachsen viel schöner, das ist viel intensiver, weil es einfach auch nicht 3-4-5 Mal angemacht wird, sondern wirklich nur einmal abbissen wird. Und für die Touristen ist es schön zum Anschauen.
Bringt natürlich Biodiversität, ist wahrscheinlich auch andere Qualität natürlich, auch in der Milch.
Ja, das merkt man einfach.
Und im Grunde, ich finde es immer so spannend, dass natürlich eigentlich auch eine ganz natürliche Entwicklung, dass die Viecher nach dem Futter natürlich gehen, die großen ab und gehen durch dies natürlich auch immer weiter auf, weil sie immer wieder frisch Futter haben möchten. Und somit eigentlich für uns Touristen, ja, die Alm frei halten.
Sie halten die Alm frei, sie düngen aber auch die Alm.
Genau.
Also die Kurflan, wenn ich mir den Kurflan anschaue, das ist ja ihre Biodiversität, sondern das Gleiche, weil da lebt ja auch alles, Keucht und Flecht, das kann ich auch gar nicht mehr drauf. Sie halten es frei und wir sparen auch unten einfach die Fläche. Und uns kommt davor, die Fitness tut ihnen so gut. Diese Bewegung, diese Bewegung, die gehen ja nicht, weiß Gott, wie weit, aber sie sind voll fit.
Das ist auch voll spannend, weil du jetzt gesagt hast, dass man die Viecher eigentlich auftransportiert. Muss man sie natürlich auch ein bisschen herholen, dass relativ viel eigentlich immer beim Auftrieb und Abtrieb auch passieren kann. Die Kühe sind sich nicht gewohnt, dass sie eigentlich da eine riesen Bergtour machen eigentlich. Und von daher ist das, glaube ich...
Ja, man muss sich auch daran gewöhnen. Also das ist wichtig, jetzt viel auslassen, viel rauslassen, dass sie es gewohnt sind. Das Gehen gewohnt, das Bewegen gewohnt. Und es ist einfach viel schonender fürs Viech, also wenn das aufsteigt. Also es gibt bei den Almabtrieben, treibt man dann schon teilweise wieder. Aber mir ist so eine Situation vor 2 Jahren in Erinnerung, da haben wir eben aufgeladen in so einem touristischen Gebiet und dann sagt die Touristin zu mir, jetzt kommt der LKW zum Schlachter. Und dann haben wir aber auch, das war vielleicht Konsumentenbildung wirklich in freier Wildbahn, der erklärt, nein, das ist nicht der Schlacht-LKW, das sind Zuchttiere. Die kalben vielleicht die nächsten Wochen. Die werden jetzt einfach schon zurücktransportiert, weil das Tal ist bald 30 Kilometer lang. bis die draußen sind, ist auch viel zu anstrengend für die Viecher. Es ist viel schonender. Mhm. Das muss man ihnen halt auch erklären, dass man sie aufbringt, dass man Futterflächen spart da unten und dass die auch ein gewisses Fitness und Ding haben. Und die gehen nicht einfach zum Metzger, wenn die aufgeladen werden. Weil die Leute glauben, der Transport geht immer zum Metzger auch. Und dem ist nicht so.
Mhm. Ja, voll spannend. Womit du mir in deine andere Profession umhupfen, du bist in der Industrie tätig, siehst natürlich auch ganz klar, wie produziert wird. Und also du machst das Teilzeit sozusagen, aber du siehst sozusagen die ganze Wertschöpfung eigentlich von der Produktion und dann im Endeffekt jetzt zwar für andere Produkte, aber jetzt grundsätzlich, wie wird eigentlich produziert. Und deine Erkenntnis, das haben wir im Vorfeld ein bisschen, hast mir das ein bisschen erzählt, das finde ich voll spannend, ist schon, dass eigentlich das produziert wird, was wir als Konsumenten aus dem Regal rausnehmen.
Ja, der Handel tut das im Regal, was sie dreht. Also jeder Griff findet das immer. Die Floskel hat einen Griff ins Regal entscheidet oder so. Das sieht man immer so locker. Aber das ist einfach so. Wenn die sehen, die was im Hintergrund die Daten anschauen und die sehen, es habt so den Joghurt 100-mal griffen, dann wird das auch, das ist 100-mal über die Kasse gegangen, dann wird das auch, das nächste Mal sind vielleicht dann 2 Reihen oder 3 Reihen schon vor dem Joghurt. Und man muss immer bewusst sein, der Handel macht das, was ihr wollt. Wenn ihr nachfragt und sagt, sie wollt Herkunft das oder Herkunft jenes oder Heimisch, man kriegt alles im Handel. Aber man muss nur auch bereit sein, hinzugreifen. Und am Anfang ist es vielleicht wirklich zart, wenn man hingreift und man muss es suchen. Aber je mehr hingreifen, das suchen, auf einmal hat das auch die schönsten Plätze im Regal. Und das muss einem bewusst sein. Mir erdet das immer, weil ich sehe ja die ganze Kette, als Bayerin einerseits, dann in der Industrie später. Ich sehe die Kette, ich habe nachher vom Handel gearbeitet. Ich weiß, was dahinter steckt und ich weiß auch wenn man in den Bereichen arbeitet und man sieht ja Tierwohl, zum Beispiel Labels, ist du dann auch, wenn man in dem Bereich arbeitet und sieht dann, wenn ein Tierwohl zum Beispiel -30% oder -50% drüber geht, weil dann weiß man, es hat sich nicht dran, es haben nicht nur gleich Kraft in der Zeit, wo es verkauft werden wollt. Und das ist immer ein Auftrag für uns vielleicht auch, wenn wir es wollen, jeder, der bereit ist, dass man bewusst dazu hingreift und auch nachfragt. Das Wichtigste ist auch, der Handel oder auch die Betriebe müssen ja wissen, was will der Kunde. Und wenn euch mal auffällt zum Beispiel, ihr wollt was unbedingt und das gibt es nicht oder ihr glaubt es, gibt es nicht, dann fragt es bitte einfach auch nach. Weil damit fördert man auch im Endeffekt die heimische Landwirtschaft. Wenn ich sage, das willst du, was in Kirchhausen aus Österreich, wenn wir jetzt einmal ein anderes Beispiel nehmen, und ihr fragt, irgendwann, wenn nur gefragt, dann ist es auch ins Regal.
Meistens halt nicht zu dem günstigen Preis oder zu dem billigen Preis, wie es andere Länder oft produzieren können. Das ist sehr oft die Sache, dass man eigentlich sagt, ja, Österreich schon, aber es muss genauso billig sein wie andere Nationalität. Und das geht sich halt meistens nicht aus, weil wir klar strukturiert sind, weil wir andere Ackerflächen haben und weil wir auch geografisch natürlich grundsätzlich anders aufgestellt sind wie vielleicht
ja, andere Länder.
Oder andere Länder.
Wir haben jetzt ja wochenlang, monatelang, ich habe es ja aufgebracht, über den Butterpreis diskutiert. Über den Benzinpreis, über den Dieselpreis redet schon keiner mehr. Man hat wochenlang, waren die Zeitungen voll mit dem Butterpreis. Aber wenn ich mir das anschaue, jetzt fängt der Sommertourismus an und Tirol ist einfach riesig viel Durchzugsverkehr. Die Autobahn ist jeden Tag voll. Da überlegt keiner, ob er jetzt den Diesel nimmt oder nicht auf Urlaub fährt. Aber wenn der Butter um 10 Cent teurer wird, dann sind die Leute beim Verhungern. Und ich denke mir dann immer, lieber fahre ich einmal eine Strecke nicht mit dem Auto, als wie ich muss mir einen Butter kaufen, der nicht meiner Erwartungshaltung entspricht. Meine Erwartungshaltung im Moment ist eine geile Sommerbutter. Einfach jetzt, man schmeckt es einfach, dass es Viech außen ist. Bin ich überhaupt im Hai, die werden jetzt schon langsam gelb. Du merkst, alle haben die Viecher außen, alle Viecher fressen Gras bei uns. Das ist ganz eine andere Qualität. Das spürst du einfach, das schmeckst du einfach. Und man muss das wirklich überlegen, warum man über den Butter Monate diskutiert und über den Dieselpreis schon keiner mehr redet.
Ja, es ist beim Lebensmittel, machen wir einfach jeden Tag unser Götterschlaf sozusagen und haben das immer präsent und glauben, wir können uns da viel sparen. Und wenn wir uns auch was sparen, in dem Sinn, wenn wir billig kaufen, dann können wir wieder bei Investitionsgütern, die Luxusgüter vom Handy angefangen über Auto oder einen guten Urlaub mehr leisten, weil wir uns denken, beim Lebensmittel haben wir eh gespart. Das ist halt immer den Zugang, was man hat, du als Lebensmitteltechnologin, wo du weißt, wie Lebensmittel hergestellt werden, in dem Sinn oder verarbeitet und dann aber auch die Substanz weißt, was steckt eigentlich dahinter, dass ich einen Rohstoff zur Verfügung habe, da ist das für dich ganz was anderes. Dann weißt du auch noch, was das mit deinem Körper natürlich macht. Und eigentlich nichts, zwar anonyme Geschichte ist, aber grundsätzlich das ist, was dich nährt, hast du einen anderen Zugang.
Ja, und ich weiß auch, wie oft das kontrolliert wird, der Lebensmittel. Oder? Also das fängt vom Bauern an, der sämtliche Kontrollen haben. Da muss man sich die vorstellen, die ganzen Lebensmittelverarbeiter, die haben ja auch ihre jährlichen Kontrollen in alle möglichen Zertifizierungen, also so Industrie-Food-Standards zum Beispiel oder auch Bio, wird beim Bauern kontrolliert, wird bei jeder Kette bis zum Handel kontrolliert. Das ist ja einem gar nicht bewusst, was dahinter steckt und das muss ja auch abgegolten werden. Auch, dass man diese Qualität sichert oder dass möglich wer schaut, ist der Käse gut im Geschäft? Hat er die Qualität? Das muss man ja auch zahlen. Und je weniger ich bereit bin, fürs Lebensmittel zu zahlen, desto mehr Abstriche muss ich auch in der Qualität machen, weil das fängt vom Bauern an, der weniger für seine Milch kriegt, bis über die ganzen Verarbeiter, die dann halt auch nicht mehr so den Aufwand dahinter fahren müssen. Damit riskieren wir auch vielleicht unsere Lebensmittelsicherheit zum Teil. Wenn dann einer sagt, okay, ich drücke die Augen zu und lasse einfach aussehen. Schau doch nicht so genau. Kontrolliere die Qualität nicht. Das ist auch was, also das darf man auch nicht vergessen. Die Lebensmittelsicherheit hängt auch von dem ab, was wir bereit sind zu zahlen. Weil ja ein tiptop regionales Produkt, das sicher ist, dann muss ich sowohl im Bauern als auch im Verarbeiter auch einen Preis lassen, von dem man leben kann. Und mit dem man investieren kann und sich weiterentwickeln kann.
Oder anders formuliert eigentlich, wenn ich will, dass ich meinen Körper gut nähre und gut versorge, dann muss ich natürlich auch zu einer Qualität greifen, die mich gut versorgt. Und aus der Perspektive betrachtet, ist natürlich auch ganz spannend, weil was heißt denn das, wenn ich eigentlich immer zum billigsten Lebensmittel greife? Das heißt eigentlich, ich bin mir selber nichts wert, weil ich eigentlich für mich selber nicht gut sorge. Also was durch meinen Körper geht, denke ich mir, das darf mir schon was wert sein und nicht mehr.
Ja. Wenn ich mir anschaue, was Kosmetika kosten zum Beispiel, Lifestyle Goods, das darf auch nicht nur die Sonnencreme auf 20 Euro kosten, sondern auch mein Essen darf was kosten, mir was wert sein. Weil ich muss immer denken, wenn ich mir billiger will, die müssen es ja probieren, irgendwie austauschen, stricken. Und irgendwann schreibt dann wieder wer irgendeine depperte Schlagzeile und sagt, ja, okay, das haben sie alles mit dem und dem aufgestrickt. Aber das kommt ja nicht von ungefähr, das kommt davon, weil die keinen Preis mehr gekriegt haben, weil die nichts mehr gehabt haben, was sie optimieren haben können.
Du hast das ganz genau gesehen, eigentlich, wie man aus einem hochwertigen Produkt da immer wieder ein bisschen was wegtut. Irgendwann ist der Preis günstig, aber das Produkt hat eigentlich mit dem Ursprungsprodukt fast nichts mehr zu tun.
Ja, ich habe es spannend gefunden, weil ich das auch in der Industrie mal drin war. Aber man muss sagen, man macht dann halt Abstriche. Dann kommt der Rohstoff nicht mehr aus Österreich oder aus der EU, sondern in andere Länder, die was ganz anders produzieren, die ganz anders aufgestellt sind, die was eine andere Mentalität haben, vielleicht auch mit den Viechern anders umgehen. Und das muss also einfach auch ein Bewusstsein. Weil wenn ich mir anschaue, jetzt sind wieder diese ganzen Brasilien oft in die Schlagzeilen mit Tierarzneimitteln und so. Wenn man denkt, was wir dokumentieren, damit einzige Kuh, sagen wir, ist immer so kritisch, dass die sagen wir, irgendeine Alterentzündung kriegen zum Beispiel. Wenn es dann so lange warm ist, einfach die Bakterien vermehren sich gut, man muss brutal dahinter sein, was das für ein Dokumentationsaufwand ist. Und es gibt andere Länder, die haben die Struktur nicht. Also man kann sagen, mir ist mein Körper nichts wert, ich ist das. Oder ich kann sagen, nein, mir ist mein Körper was wert, ich will nur ein Lebensmittel, das wirklich gescheit kontrolliert ist. Wo man das auch wirklich an jeder Stufe macht. Und ich bin bereit, dass ich das sozusagen auch zahle.
Jetzt gibt es natürlich viele, die wieder sagen, ja, ich kann ja in Österreich auch nicht, mir gefällt das auch nicht, wie es da produziert wird. Aber wo mir nicht einmal das gefällt, wahrscheinlich ist ganz sicher, dass in anderen Ländern noch anders ausschaut, was jetzt die Kontrolle und die Lebensmittelsicherheit betrifft.
Ja, weil man muss ja rechnen, die Bauern werden bei uns ja alle unangekündigt kontrolliert. Du weißt ja nicht, wann der kommt. Und das ist auch ein gewisser Druck auf die Bauern. Weil die wissen nicht, wann wer. Wir haben gestern irgendeine Nachhaltigkeitskontrolle im Wald gehabt. Das hast du nicht gewusst, dass der kommt. Der steht da. Und dann muss ich jetzt Auskunft geben. Und das muss ja auch bewusst sein, dass wir in Österreich so ein System haben, dass wir das auch verlangen. Das ich arbeite in dem Bereich. Ich habe Strukturen im Kopf. Ich kann mir das recht immer schnell herzaubern. Ich kann mich schnell auf die Sache konzentrieren, weil ich das auch beruflich mit sowas zu tun habe. Aber ich denke mir immer, wer der was keinen Bezug hat dazu. Für den Bauern ist es richtig schwierig, dass er das auch alles parat hat und alles herzahlen kann und alles erklären kann. Weil die sind auch in das nicht, du wärst ja auf das auch nicht vorbereitet.
Und wir haben echt, also Armakontrollen sind jetzt jährlich sogar und andere Länder haben eigentlich gar kein Armagütesiegel zum Beispiel oder haben andere Systeme vielleicht, aber jetzt in dem Sinn niemals so ein Kontrollsystem, wo jährlich kontrolliert wird. Und vor allem jetzt Exportware ist jetzt oft auch nicht so wichtig, welche Kontrollen da dahinter liegen oder sowas.
Ja, das muss man sagen. Es gibt Firmen, die importieren, die kontrollieren soll. Und es gibt Firmen, die sagen, nein, das sparen sie sich, sie machen dann nur das Minimale, was irgendwo der Zoll verlangt. Das muss man immer dahinter sehen. Es gibt Firmen, denen ist das was wert, die achten genau drauf. Und es gibt Firmen, die sagen, Hauptsache, ich habe das billig am Markt. Und ich habe dann halt damit irgendwas noch verdient.
Wie kann ich das am Produkt nachher eigentlich herausfinden, ob das jetzt was war? Ist nur der Preis, der eigentlich Ausschlag gibt? Oder ist jetzt da was, wo man eine Marke vielleicht dahinter legen kann, weil man sagt, man hat sich mit dem auseinandergesetzt und weiß, was dahinter steckt? Oder wie würdest du dich auf die Suche machen nach sicheren Produkten, die was jetzt wirklich auch auf sich in die Dinge wert legen?
Also einerseits muss man mal sagen, alles, was Gütesiegel um ist, ist das von einmal angefangen, auch die ganzen Biosachen. Also war Gütesiegel um ist, weil dann kontrolliert es unabhängiger. Und da muss man sagen, jemand, dem seine Marke wichtig ist, ein Markenartikelhersteller, der kontrolliert auch ganz anders, weil der traut sich nicht, dass bei ihm irgendwann was sein könnte. Also entweder ich achte auf ein Gütesiegel, dass ich zum Beispiel bei der Milch ist es einfach ein klassisches Amagütesiegel zum Beispiel, dass ich drauf schaue. Oder ich schaue, dass es eine namhafte Marke ist, weil die sind sie auch bemüht, dass sie einfach auch Tip-Top-Ware haben. Und wenn ich dann irgendwas nehme, was No-Name ist, in die Marken gar nicht kenne, aber auch kein Gütesiegel finde, dann bin ich immer ein bisschen skeptisch. Wo kommt das her? Ist das was Neues, was ich vielleicht noch nie gesehen habe? Dann google ich es einmal, was ist das? Oder ist das wirklich was, wo einfach einer ja, billig importiert hat?
Und Handelseigenmarken jetzt im Preiseinstiegbereich, was hältst du von dem?
Das ist immer eine Bewusstseinsfrage, wie man sagt. Und es gibt Marken, die sind irrsinnig gut kontrolliert. Da wird auch die Qualität passen. Aber mir ist halt einfach wichtig, ich denke halt auch, wenn ich was kaufe im Geschäft, dann baue ich dahinter. Und der soll auch was haben. Und dafür bin ich halt dann auch bereit, mehr zu zahlen zum Teil. Weil ich mir denke, ich will der ganzen Kette was geben. Aber weil ich es einfach weiß, weil ich einen Hintergrund habe. Andere denken, ja, es ist, kostet gerade einen Euro, nimm ich.
Ja, vielleicht ist ja der Rückblick genau das eigentlich, dass man auch zurückschaut, die Wertschöpfungsketten von derer Seite bis zum Bauern einmal durchdenkt. Oft eine gescheit für eine Kaufentscheidung und nicht nur das, wo ist der Spar ich mir jetzt gerade, wo ist gerade mein kleiner Vorteil, den ich mir jetzt gerade verschaffe. Ein billiger Preis geht auf Kosten von irgendwas, auf Mensch, Tier, Ökologie, irgendwer zahlt den billigen Preis, wenn es du nicht zahlst, den Preis, den er eigentlich normalerweise hätte, dann zahlt es irgendwer für dich. Und ich denke mir immer, in Österreich sind wir in einem der reichsten Länder, uns geht es voll gut, wir sind im absoluten Wohlstand. Ich glaube, oder zumindest keine, die was wir kennt haben, keine Generation vor uns, die wir kennt haben, hat besser gelebt. Und wahrscheinlich wird es auch keine mehr geben danach, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wo will man hin, wo ist und wir haben alles, es gibt nichts mehr, was wir nicht haben, auch wo man immer wieder das dann herholen, nein, aber irgendwen gibt es, der was nicht so viel hat, im Grunde haben wir trotzdem Unglaubliches, weil wir keinen Arzt zahlen müssen, wir haben ein Sozialsystem, was uns auffängt, wir können kostenlos studieren, wir haben eigentlich alle, wo wir wollen, eine Arbeit und das Einzige, was uns daran hindert, vielleicht ist, wo wir krank sind natürlich, das ist immer die große Ausnahme. Und da kann man natürlich auch viel tun, manchmal kann man natürlich auch nichts dafür. Aber wenn man das jetzt einmal beiseite nimmt, dann hat man ganz eine große Menge an Menschen, die ganz, ganz viel mitgestalten könnten.
Ja, wir haben gesagt, wenn wir es einmal angefangen haben, haben wir immer gesagt, wir möchten eine Landwirtschaft entwickeln, die gut ist zum Tier, dass wir möglichst viele Schritte machen für mehr Tierwohl, die aber auch gut ist zu der Umwelt, dass ich einen Platz habe für die Kleinstlebewesen, zum Beispiel, dass ich nicht alles gleich mache, oder eine Heckenpflanze für die, und auch gut ist vom Mensch, dass ich mir ohne schlechtes Gewissen auch immer wieder frei nehmen kann und nicht, wir haben es irgendwann einmal so formuliert, dass ich aus die Gummistiefel rauskomme. Dass ich auch im Winter, also ich möchte nächsten Winter wieder 30 Mal Skifahren gehen. Einfach, weil du das auch für die selber brauchst, für die Seele brauchst. Du weißt, im Sommer ist es zart, weil du so wetterabhängig bist, aber dafür will man dann auch wieder wochenlang wirklich viel Zeit ausnehmen können. Und so muss man sich auch die Landwirtschaft entwickeln. Man kann nicht übermenschliches verlangen von jenen, dass die wirklich 24/7 im Stall stehen, sondern man muss die leider Luft lassen und eine Zeit zum Leben.
Mhm. Total. Ich finde auch immer, das ist das Schöne am Selbstständigsein, also was ja eine Bäuerin oder Bauer grundsätzlich auch ist jetzt für den Bereich, dass du das selber gestalten kannst. Meistens ist dann trotzdem viel, viel mehr Arbeit, wie wenn du eine normale Berufstätigkeit hast, ist eh völlig klar als Unternehmer. Die Bereitschaft muss da sein. Das muss man auch ertragen können sozusagen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, den man sich immer stellen muss. Kann ich das überhaupt, bin ich überhaupt fähig, unternehmerisch zu sein? Und dann ist natürlich auch die große Freiheit. Also einerseits wahnsinnige Verantwortung und gleichzeitig aber auch die größte Möglichkeit der Freiheit dessen, dass du gestalten kannst, wie du eigentlich nachher tust. Manchmal geht es natürlich nicht, aber du hast immer wieder Zeiten, so wie du jetzt auch sagst, wo es nachher einfach selber gestaltest.
Ja, und die Zufriedenheit, das ist uns jetzt aufgefallen, jetzt waren sie wochenlang entweder kurz und kalt, waren immer am Wochenende oder zum Heimachen oder irgendwas Dringendes am Hof zu richten. Und der erste richtig freie Tag, das war dann sowas Schönes. Wo gemerkt hast, andere, da hast du so ein bisschen die Leute beobachtet, die waren so gestresst, ja, da müssen wir noch hin und das müssen wir noch sehen heute. Und wir haben uns gedacht, gerade nicht bewegen, gemütlich, ein bisschen schauen, welche Richtung die Kinder wollen und einfach es genießen und das wertschätzen wir viel mehr. Also das ist uns richtig aufgefallen. Man ist nicht mehr so nervös und wartet auf das und jenes und man ist zufrieden mit sich selber. Und das darf man auch genießen, glaube ich. Und das ist ein irrsinniges Privileg. Man wird jetzt einmal gesagt, ja, sie hat nicht so einen Stress, aber teilweise ist sie halt dann langweilig. Ja? Dann haben wir gedacht, mal Langeweile kenne ich Gott sei Dank oder nicht Gott sei Dank nicht mehr. Aber das, was ich tue, tue ich zu 95% gern. Und es gibt Tage, ja, da muss ich was tun, was ich nicht will. Aber das ist ein irrsinniges Privileg.
Voll. Und ich glaube, die Entspannung kann man so richtig genießen, wo man gute Anspannung vorher gehabt hat. Und darum ist das, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig.
Ja.
Leni, voll schön, dass du mit uns in dein Leben eingetaucht bist und uns ein bisschen mitgenommen hast rund um den Tag der Milch, um dein Leben als Bäuerin und auch diese Perspektive als Lebensmitteltechnologin und die, wie gesagt, eierlegende Wollmilchsau, was man ist als Frau, Mama und berufstätige Mama, ist schon immer wieder beeindruckend. Ich bin immer sehr, 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 sehr beeindruckt von allen Frauen, die was da so unglaublich viel händeln, weil wir es einfach kennen.
Ja, wir kennen nicht aus. Also das ist auch, was man sagen muss, wir kennen nicht aus. Du kannst weder Kuh abschalten noch Kind abschalten oder auf Stopp drücken. Also man muss es einfach fein schaffen.
Ja. Super und voll schön, was du da machst, auch als Farmfluencerin, die Einblicke gibst. Ganz viele Menschen, glaube ich, eine frühe Bereicherung, wenn man da gar nicht hinterschaut oder auch gar nicht hinkommt und du eröffnest da eine Sicht, die, glaube ich, für ganz, ganz viel wichtig ist, dass sie die richtige Konsumentscheidung in Zukunft
ist. Ja, und mir geht es ja auch so wie andere. Ich habe nicht die Zeit, dass ich dann jeden Tag quasi 10 Leute durchkarren würde und eine Führung mache. Und so kann man es halt, wenn es dann wer in Wien heute in der U-Bahn schaut, dann freue ich mich. Weil der hat dann halt einen kleinen Einblick in den Hof gekriegt oder einen Podcast anhört und ist, hat aber nicht aus seinem Leben ausgemessen. Und ich habe auch nicht von meinem weggehen müssen, damit ich ihm zeige, was ich mache.
Ja, liebe Magdalena, danke. Leni vom Bichelhof, ihr folgt sie wahrscheinlich schon. Und wenn sie es nicht hat, noch nie jetzt. Und ich freue mich voll, dass ihr mit dabei wart. Danke für deine Offenheit und für das schöne Gespräch. Voll schön, dass du da warst.
Danke.
Und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr uns noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich voll, wenn ihr jetzt abonniert. Und wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen habt, gerne in die Kommentare was da lassen. Danke und bis zum nächsten Mal. Bitte.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.